Willkommen zur 10. Folge des Podcasts zur Trierer Universitätsgeschichte. Der heutige Titel lautet Die Idee der Universität nach 1945, Trümmerfelder und Reformvorhaben. Mit der heutigen Folge beende ich den ersten Teil der Trierer Universitätsgeschichte, was häufig auch Trierer Universitätsgeschichten waren. Zugleich nutze ich diese Folge, um sie auf den zweiten Teil vorzubereiten, mit dem ich im Sommersemester 2024 dann fortfahren werde. Welche Themen erwarten Sie, wenn es um die universitären Veränderungen, die sich vor allem in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre ungewöhnlich rasch umsetzen ließen und aus bürokratischer Sicht effizient erwiesen, geht? Bleiben wir aber zunächst im Jahr 1945. Als es in Europa den Wurzeln schlecht ging und sich ein wichtiges Lebensmittel, die Kartoffel, verteuerte, hatte dies soziale Folgen, die zu gesellschaftlichen und politischen Unruhen führten. Als Deutschland auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs stand, gehörte zu der Suche nach geeigneten Wurzeln auch ein Nachdenken über die Idee der Universität. Weltkriege standen im Rahmen von Universitätsgründungen stets für Zäsuren. Der Historiker Wolfgang Schieder, hier bereits erwähnt, schrieb dazu: Universitätsgründungen und Hochschulreformen finden in Deutschland häufig nach fundamentalen politischen Umbrüchen statt. Die Gründung der Berliner Universität im Jahre 1811 war dafür paradigmatisch. Sie beeinflusste die deutsche Universitätsgeschichte das ganze 19. Jahrhundert über und führte Ende des Jahrhunderts zur nie wieder erreichten Weltgeltung der deutschen Wissenschaft. Eine zweite Welle von Universitätsgründungen ist für die Zeit nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg festzustellen. Erneut ging es darum, die Zukunft des Landes durch den Ausbau zum Universitätssystem zu sichern. Und zum dritten Mal gab es schließlich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Serie von Universitätsgründungen. So Schieder in seiner Festrede des Jahres 2019 auf Einladung des Freundeskreises Trierer Universität. Barbara Wollbring hat in ihrer Habilitationsschrift mit dem Titel Trümmerfeld der bürgerlichen Welt, Universität in den gesellschaftlichen Reformdiskursen der westlichen Besatzungszonen 1945 bis 1949 gezeigt, dass es, ich zitiere, bei den breit geführten Debatten über eine Reform im Kern um Grundfragen der gesellschaftlichen und politischen Erneuerung ging. Zitat Ende. Trotz der Zusammenbruchsgesellschaft, von der der Historiker Hans-Ulrich Wehler für die Zeit nach 1945 sprach, hoffte man auf eine Wiederbelebung der abendländischen Tradition und, ebenso häufig, einer christlichen Besinnung. Aber es gelang nicht überall und nicht überall standen diese Werte im Fokus. In Bremen beispielsweise sollte eine internationale Universität entstehen. Gescheitert sind auch beispielsweise die Anfangspläne in Paderborn. Erwähnen könnte man auch alternative Modelle, zum Beispiel die Vorstellung, dass Radio mit bestimmten Formaten als Gegenuniversität zu etablieren. Beim letzten Mal wurde viel über die linksrheinischen Gebiete gesprochen. Die Nähe zu Frankreich wirkte in der preußischen Administration und politischen Führung als Bremsklotz. Hinzu kam das, was sich in dem Begriff Kulturkampf bündelte und Ressentiments auf beiden Seiten bediente. Nun aber übernahm Frankreich im Rahmen der Besatzungspolitik der Westalliierten eine besondere Stellung ein. Das wirkte sich auf Rheinland-Pfalz und natürlich auch auf das Saarland aus, wo in Homburg und Saarbrücken in den Jahren 1947 und 48 mit französischer Unterstützung eine Universitätsgründung inklusive Klinikum gelang. Mehrere historische Arbeiten zur Bildungspolitik in der französischen Besatzungszone zeigen uns, dass es keine Fortsetzung einer revancheorientierten Politik gab. Auch hierzu hat Stefan Laux eine interessante Arbeit, auf die ich gleich noch ausführlicher zu sprechen komme, vorgelegt. Aber es gab Gestaltungsoptionen, und Grenzen der Umsetzung angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation in der Nachkriegsphase. Außerhalb des Saarlandes zeigte sich dies zum Beispiel an der Standortentwicklung in dem späteren Rheinland-Pfalz. Zu den Unterschieden in der Universitätspolitik hören wir noch einmal die Stimme Wolfgang Schieders. In Bezug auf die französische Besatzungsmacht stellte er fest, dass diese auf ihre Weise das Programm einer kulturellen Reedukation zu verwirklichen suchte. Ich zitiere: Es hatte daher nicht nur einen symbolischen Charakter, dass beide Universitäten in ehemaligen Kasernen der Wehrmacht ihren Lehrbetrieb aufnahmen, gemeint waren Mainz und Saarbrücken. Nicht Soldaten, sondern Studenten sollten nach dem Willen der Franzosen nunmehr die Zukunft Deutschlands gestalten, so Wolfgang Schieder. In einem Papier zur Bedeutung der Universitäten hieß es daher auch zur damaligen Zeit: Université non seulement contrôlée, mais créée. Ein wichtiger Name ist in diesem Zusammenhang Raymond Schmidtlein, der als Leiter der Direction de l'Éducation publique in Baden-Baden für das Schul- und Hochschulwesen zuständig war. Er favorisierte wohl die Gründung der Universität in Mainz 1946, aber der Standort Trier wurde als ein wichtiges Bindeglied zwischen Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien immer wieder gesehen. Entsprechende Gründungsabsichten wurden auch schriftlich kommuniziert. Und es gab in der Tat eine umfassende Wiedergründungsinitiative, die, so glaube ich sagen zu dürfen, bis zum Jubiläumsjahr der Universität Trier im Jahr 2020 hier in Trier kaum rezipiert wurde. Man ist geneigt zu sagen, dass ohne unsere Recherchen im Vorfeld der Ausstellung, die dann im Museum Simeonstift zu sehen war, die Namen Steinlein und Ferry eine Randnotiz in der Trierer Universitätsgeschichte geblieben wären. Stefan Laux, den wir in der letzten Folge zu der Bedeutung des Kulturkampfs für Universitätsgründungen in katholisch geprägten Regionen gehört haben, fand die Initiative und die damit verbundene Programmatik so spannend, dass daraus ein ganzes Buch entstand. Diese umfassende und wirklich lesenswerte Analyse hat auch ihre Berechtigung. Eine sachliche Bewertung der Noten und Korrespondenzen der Jahre 1945-46 lässt erkennen, dass es ernsthafte Überlegungen zu einer Universitätsgründung in Trier unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Die Argumentation schwankte zwischen Bindeglied zwischen Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien, wie eben schon erwähnt, auf der einen Seite, oder der Betonung einer lokalen Universität aufgrund der doch abgelegenen Trierer Lage, fern der, wie es im Französischen heißt, voie de communication, also auch der nicht nur der Kommunikation, sondern auch der Verkehrswege auf der anderen Seite. Immerhin ist es zur Einrichtung einer Trierer Niederlassung des Centre de Haute Étude, dessen Hauptsitz in Freiburg war, gekommen. Dieses Centre wurde am 20. Januar 1947 in Trier eröffnet und existierte immerhin bis 1965. Aber es entsprach wohl am Ende eher einer Weiterbildungseinrichtung, obwohl die Idee Pate stand, hieraus sukzessive vielleicht eine Universität entwickeln zu können. Auch das ein Thema für zukünftige Forschungen im Vorfeld der Wiedergründung der Universität Trier. Aber woran es am Ende lag? Vielleicht lag es an dem etwas zu eigenständig agierenden Gründungskuratorium in Trier, dass diese europäische Brücke zunächst noch nicht gebaut werden konnte. Sicher haben auch unterschiedliche Auffassungen auf französischer Seite dazu beigetragen. Wer sich mit den Details der gescheiterten Universitätsgründung in Trier in den Jahren 1945 bis 1948 befasst, kommt aus dem Staunen wahrlich nicht heraus. In einer französischen Zeitung wurde sogar im Jahr 1946 eine Anzeige geschaltet und dort stand: L'Université de Trèves va s'ouvrir. Der Trierer Stadtrat hatte das Thema Universität nach dem Ende des Krieges auf der Tagesordnung, allerdings weit am Ende einer langen Liste. Zur Entstehung eines Gründungskuratoriums und einer Studienkommission kam es auf Veranlassung des Trierer Regierungspräsidenten Steinlein. Den Namen habe ich eben bereits kurz erwähnt, der, nachdem die Militärregierung die Bevollmächtigung zur Aufnahme von Planungen zu einer Universitätsgründung ausgesprochen hatte, das war am 8. März 1946, seinen Mitarbeiter Alois Ferri damit beauftragte. Auch dieser Name wurde eben bereits kurz erwähnt. Das Büro dieses Kuratoriums, Gründungsgremiums, befand sich im Domhotel auf dem Hauptmarkt. Das Hinweisschild Sekretariat der Universität Trier, man höre und staune, konnte im Rahmen der Jubiläumsausstellung 2020 gezeigt werden. Aber am 11. Januar 1947, noch bevor das neue Bundesland Rheinland-Pfalz, eine Retortenkonstruktion, aus der Taufe gehoben wurde, entstand nach französischem Vorbild die Staatliche Akademie für Verwaltungswissenschaften Speyer, so die Verfügung Nummer 194 des Administrateur General für die französische Besatzungszone, die heute unter dem Namen Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer firmiert. Eine deutsche École nationale d'administration. Daher der Hinweis auf das französische Vorbild. Trier musste leider weiter warten. Auch im Saarland stand die Idee einer europäischen Universität, wie hier in Trier, von Beginn an Pate. Das Leitprinzip einer École d'Humanité war Teil der französischen Bildungspolitik, wie Stefan Laux an mehreren Stellen seiner interessanten Analyse betont. Wer es also in diesen Anfangsjahren nicht schaffte, musste sich weiter gedulden. Eine Ausnahme gab es gleichwohl, die für Trier erwähnt werden muss. Ich zitiere: Durch Urkunde vom 5. Juni 1950 hat Papst Pius XII. Die zweite theologische Fakultät Trier als kirchliche Hochschule päpstlichen Rechts am bischöflichen Priesterseminar Trier errichtet. Sie wurde am 30. September 1950 eröffnet. Durch Erlass der Regierung von Rheinland-Pfalz vom 22. August 1950 wurde die neu errichtete theologische Fakultät als Hochschule mit allen akademischen Rechten, insbesondere dem der Verleihung akademischer Grade und dem der Habilitation, staatlich anerkannt. Zitat Ende. Die Formulierung Zweite Theologische Fakultät Trier ist aufschlussreich. In der Tat verstand sich die Theologische Fakultät zu dieser Zeit als Sachwalter der alten Universitätstradition. Auch diesem Verhältnis Theologische Fakultät und dann später Universität Trier gilt mein Augenmerk, wenn wir das Jahr 1970 erreichen. Aber wer nach dem Zweiten Weltkrieg studieren wollte, der musste zunächst teilweise weite Wege in Kauf nehmen. Das blieb lange Zeit so. Wichtige Wendepunkte der Entwicklung waren die Gründung des Deutschen Wissenschaftsrats im Jahr 1957, der im Jahr 1960 einen ersten Ausbauplan für das deutsche Universitätswesen vorlegt. Die massive Kritik am fehlenden Planungshorizont des Bildungswesens an sich, prominent und aus Enttäuschung zunächst vorgetragen von einem Verfechter des humanistischen Bildungsideals, Georg Picht, der zugleich auch Leiter einer Privatschule in Baden-Württemberg war. Durch Ralf Dahrendorfs Formel »Bildung ist Bürgerrecht« und durch eine Stärkung der Sozialdemokratie, die sich Bildungs- und Universitätsreformen gegenüber deutlich offener und gestaltungsfreudiger zeigte als andere Parteien. Den politischen Gestaltungswillen gab es gleichwohl auch, der sich also nicht vollends von den Öffnungsimpulsen dieser gerade beschriebenen Lesart vereinnahmen ließ. Und dieser Geist war durchaus ein Glücksfall für Trier. Eine zentrale Rolle spielte dabei der damalige Kultusminister Dr. Bernhard Vogel. In einer Dokumentation zur Universitätsgründung Trier-Kaiserslautern, ich komme auf diese Doppelkonstruktion gleich zu sprechen, schrieb er den bedeutenden Satz, ich zitiere, »Bei aller Genugtuung über das Erreichte darf jedoch nicht übersehen werden, dass manche Opfer zu bringen waren«, Zitat Ende. Warum Genugtuung? Warum Opfer? Das Thema wird uns beschäftigen. Was vollzog sich da in den 1960er Jahren? Den Anfang machte das bildungsferne Ruhrgebiet. Bochum war 1965 an der Reihe, aber die Universität machte sich auf den Weg in die Region und an die Ränder. Die wichtigsten Gründungen dieser Zeit seien hier noch einmal erwähnt. Passau, Bayreuth und Regensburg in Bayern, Ulm und Konstanz in Baden-Württemberg, Siegen, Wuppertal, Bielefeld und Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Oldenburg, Osnabrück, Hildesheim und Lüneburg in Niedersachsen, Kassel in Hessen. Im Südwesten Deutschlands traten dann Trier und Kaiserslautern gemeinsam auf den Plan. Der Öffnungsgedanke im Sinne einer Demokratisierung des Universitätswesens stand Pate, aber auch erneut der europäische Gedanke aufgrund der Grenznähe. Ich zitiere aus einem Bericht des Trierischen Volksfreunds vom 3. November 1970, also wenige Wochen nach der Eröffnung dieser Doppeluniversität. Als eine deutsche Gründung, die in ihrem Geist jedoch europäisch sein werde, bezeichnete der rheinland-pfälzische Kultusminister Dr. Vogel die neue Universität Trier-Kaiserslautern in seinem Bericht zum offiziellen Auftakt der Arbeit an dieser neuen Hochschule. Das Bundestagsmitglied Prof. Dr. Walter Hallstein vertritt eine ähnliche Auffassung und empfiehlt, avantgardistische Wege in Rheinland-Pfalz zu gehen, indem die Universität Trier-Kaiserslautern europäisiert werde. Zitat Ende. Die Vorgeschichte des Gesetzes, das am 28. Juli 1970 in Kraft trat und Rheinland-Pfalz seine zweite Landesuniversität bescherte, ist definitiv ein eigenes Kapitel wert. Erwähnt sei aber heute schon einmal die französische Unterstützung. Denn diese ist hier erneut interessant. Die Idee einer Doppeluniversität hatte, um das Eingangsbild noch einmal aufzugreifen, mindestens zwei Wurzeln. Erstens, die politische Arithmetik in Rheinland-Pfalz gebot eine Berücksichtigung der Westpfalz, um die Gründung einer zweiten staatlichen Universität in diesem Bundesland realisieren zu können. Und zweitens, das Modell einer Doppeluniversität konnte der damalige Kultusminister Vogel auf einer Informationsreise in Frankreich kennenlernen. In einer Festrede anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der wiedergegründeten Universität Trier sagte er, bei meinem Besuch in Frankreich im März 1969 lernte ich, dass man dort, um dem Ansturm von Studenten Herr zu werden, daran gegangen war, in der Provinz Teiluniversitäten aufzubauen, zunächst nur mit Fakultäten, an denen ganz besonderer Bedarf bestand. Besonders aufregend fand ich die Errichtung der Universität Orléans-Tours, beides Städte an der Loire, etwa 100 Kilometer voneinander entfernt. In Orléans entstand eine mathematisch-naturwissenschaftliche, in Tours eine geisteswissenschaftliche Fakultät. Zitat Ende. Darin wurde damals im Jahr 1969 der Weg erkannt. Die Idee der Europäischen Universität wurde in Trier und Kaiserslautern mit einer an Frankreich orientierten Aufteilung der Fakultäten begleitet. Bereits im Jahr 1975 wurden beide Standorte dann eigenständig. Und beide wuchsen schnell. Für Trier waren schnelle Standortentscheidungen notwendig. Auch dieses Baukapitel Standortkapitel ist herausfordernd und amüsant zugleich gewesen und wird uns deshalb ebenfalls begleiten. Und wie gibt man einer Universität eine Struktur und Perspektive? Welche Rolle spielten dabei der Strukturausschuss und der Organisationsausschuss? Der europäische Gedanke wurde jedenfalls früh gelebt. Im Jahr 1984 wurden die Technische Universität Kaiserslautern und die Universität Trier zunächst Mitglied der Charta-Hochschulkonferenz der Großregion Saar-Lohr-Lux, Rheinland-Pfalz, Wallonien. Ein Hochschulverbund in der Großregion, der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften umfasste. Im Jahr 2008 folgte, zunächst als Pilotprojekt, dann die Universität der Großregion. Und mit der Macron-Initiative des Jahres 2017 hat sich dann die Architektur des Gedankens der Europäischen Universität erneut verändert. Auch das wird uns noch näher beschäftigen. Ja, und eine Frage darf natürlich nicht fehlen. Wie erlebte Trier die Wiedergründung? Auch das ein Punkt, der noch einmal an die Ausgangsfrage der letzten Folge anknüpft. Waren es 1473 Stadt und Kurfürst, so waren es nun die Stadt und das Land und der Bund als Unterstützer. Dass der Geist der Vergangenheit wieder auflebte, zeigen die Initiativen des Stadtrats und des Freundeskreises Trierer Universität e.V., der sich bereits konstituierte, als es die Universität noch gar nicht gab, nämlich im Jahr 1969. So könnte man am Ende dieser ersten längeren Folge zur Trierer Universitätsgeschichte sagen, ja, in Trier ist man nicht immer, aber doch gerne früh an. So heißt es hier im Lokaldialekt. Auch im Jahr 1473 wurde die Eröffnung vollzogen, ohne die Bestätigung des Papstes, die Pfründenfinanzierung betreffend, bereits vorliegen zu haben. Es wird also interessant, amüsant und herausfordernd weitergehen. Für das Interesse an diesem ersten Teil danke ich und freue mich auf die Fortsetzung im April. Vor allem aber danke ich an dieser Stelle Andreas Gülden, der mich während dieser ersten Folge kompetent und freundlich und aufmerksam begleitet hat. Ich kann nur jedem empfehlen, diese Lehrstunde in Sprache und Kommunikation zu einem gegebenen Anlass selbst einmal zu testen. Ebenso danke ich Frau Knoth vom Medienzentrum Sprachen, die dafür gesorgt hat, dass die entsprechenden Freiräume für dieses Projekt gegeben waren. Das Medienzentrum Sprachen ist an unserer Universität zuständig für den guten Ton und ich hoffe, dass uns dies in dieser ersten Folge gemeinsam gelungen ist. Vielen Dank fürs Zuhören.